Sie müssen dafür sorgen, dass mein Kind zum Glauben kommt. Ich werde es nicht vergessen, wie mir das eine Mutter mal sagte, am Anfang meines Dienstes als Pastor mit dem Schwerpunkt der jungen Gemeinde. Ich war damals zuständig für den Bibelunterricht für 19 Teenager, echte Teenager, wie sie so sind, sehr lebendig, sehr kritisch. Wir hatten eine tolle Zeit miteinander. Alle 14 Tage haben wir uns getroffen, so für 2 Stunden, Bibelunterricht einer Baptistengemeinde. Es war eine spannende Zeit. Ich habe viel gelernt über mich und meine Reaktionen und über Teenager. Das heißt, ich ahne, was noch kommt. Wir haben miteinander Gott entdeckt, Bibel entdeckt, die biblische Botschaft kennengelernt. Eine tolle Zeit, 2 Jahre lang. Und dann dieser Satz, Sie müssen dafür sorgen, dass mein Kind zum Glauben kommt. Ich habe mir gedacht, ja, das ist meine Aufgabe als Pastor. Und nein, das ist eure Aufgabe als Eltern. Vielleicht solltet ihr als Eltern, die ich euch vielleicht alle 2 Monate mal sehe im Gottesdienst, häufiger zum Gottesdienst kommen oder mit euren Kindern mal wirklich über Bibel reden. Ihr seid Vorbilder. Es kann nicht ein Pastor oder eine Gemeinde allein übernehmen. Und trotzdem hat Gemeinde, Pastor, Mitarbeiter, Kindergottesdienst, Teenie-Gruppe und vieles mehr, Jungschar, Jugend, da Verantwortung. Ich konnte nicht dafür sorgen, dass dieser Teenager zum Glauben kommt. Ich begegnete ihm später übrigens noch einmal, da war er inzwischen volljährig, hatte sein Elternhaus verlassen und, wie wir damals sagten, er hatte sich der Szene angeschlossen. War also ganz weit unterwegs. Als ich ihn sah, erkannte ich ihn wieder und sagte ihm, du, dich kenne ich. Du warst doch damals beim Bibelunterricht in der Gemeinde. Ich sagte ihm das, als ich ihn wieder traf, als er gerade mit einer Bibel unter dem Arm, einem kostbaren historischen Exemplar aus einer Bibelausstellung verschwinden wollte. Er hatte gerade versucht, diese Bibel zu stehlen und ich hatte die Aufsicht über die Ausstellung in einer ganz anderen Stadt. Ich habe damals gesagt, ich kenne dich. Du warst doch damals im Bibelunterricht bei mir in der Gemeinde. Was bleibt? Übrigens, ich vermisse hier was. Ist die auch gestohlen worden, die Bibel? Oder kann der Helmut Hödel die mal bitte holen? Ich weiß nicht, wer sich von euch vermisst hat. Normalerweise liegt da eine aufgeschlagene Bibel, auch mit dem Predigttext von heute, Psalm 78. Der Leuchter steht heute auch nicht da. Aber die Bibel vermisse ich.
Bitte schön.
Vielen Dank. Denn das, was hier steht, ist mehr als ein Utensil. Mehr als ein Schmuckstück. Die Bibel, die hier steht, erinnert uns als aufgeschlagenes Buch daran, dass Gott zu uns spricht, aktuell, und dass sein Wort bei uns wirklich im Mittelpunkt stehen soll, weil Gott uns kennt. Psalm 78 fordert dazu auf, was die Mutter dieses Teenagers damals von mir verlangt hatte. Sie sagte, Sie müssen dafür sorgen, dass mein Kind zum Glauben kommt. Aber, wie ich schon sagte, die Vermittlung des Glaubens benötigt mehr als einen Pastor oder Mitarbeiter der Gemeinde. Zum christlichen Glauben und zur Vermittlung gehört viel mehr. Es gehören Eltern dazu, Großeltern, Freunde, Geschwister, die Mitarbeiter der Gemeinde, der Pastor und alle mit seinem Dienst verbundene Kasualien und ein Umfeld wie eine Gemeinde, in der Wort Gottes vermittelt wird. Gemeindegruppen für alle Generationen. Wenn es um die Vermittlung des Glaubens geht, ist dazu noch hohe Aufmerksamkeit gefordert. In einer modernen Übersetzung heißt es zum Psalm 78, gib Acht auf das, was ich sage. Oder neigt euer Ohr zu den Worten meines Mundes, in einer klassischen Übersetzung. Ein geneigtes Ohr für die geneigte Aufmerksamkeit. Ich bitte um Aufmerksamkeit, sagt der Psalmist. Denn vieles weckt ja unsere Aufmerksamkeit. Wenn ich so daran denke, man macht sich einen schönen Fernsehabend, schaut sich einen spannenden Film auf einem Privatsender an oder auch auf dem ORF Und plötzlich kommt sie, mitten in einer spannenden Szene, die Werbeeinschaltung. Es wird auf einmal ganz laut, der Ton wird wirklich lauter, wenn die Werbung den Film unterbricht. Ich glaube, der Psalm 78 ist eine positive Werbeeinblendung in unser Leben hinein, in den Film unseres Lebens, wo wir voller Spannung durch einen Tag gehen, Spannung im Negativen, auch im Positiven. Und dann kommt diese Unterbrechung, die unsere Aufmerksamkeit wecken will. Gib Acht auf das, was ich dir sage. Neigt euer Ohr zu den Worten meines Mundes. Doch was gibt es da zu sagen und zu hören? Doch was ist der Inhalt dieser Botschaft, von der Psalm 78 hier spricht? Es geht offensichtlich um etwas, was wir gehört und erfahren, also tätig erlebt haben, dass unsere Väter, und ich schließe auch die Mütter ein, uns erzählt haben. In der Tradition damals von Israel und bis heute wird Gottes Wort weitergegeben, überliefert. Es ist einerseits Vertrautes und Bekanntes, andererseits doch Fremdes. Denn wer kennt die Bibel schon völlig und ganz? Ich habe sie zwar schon mehrfach gelesen, aber ich muss da Sachen immer wieder nachschlagen und Sachen wieder neu entdecken. Ich lerne die Bibel nicht auswendig, wie fromme Muslime ihren Koran auf Arabisch auswendig lernen. Sondern es ist ein Nachschlagewerk, es ist so eine ganz massive Orientierungshilfe für mein Leben, wenn ich mit Gott lebe. Um was geht es in dieser Botschaft? Sie wird mitgeteilt durch Menschen, denen wir in der Regel von Grund auf vertrauen, auch wenn es Ausnahmen gibt. Also die Eltern, die Familie. Aber es gibt ja nicht für jeden eine Familie, die fromm ist, gläubig ist, wo Wort Gottes eine Rolle spielt. Ich glaube, dass es dafür Gemeinde gibt, als Gemeinde, als Familie Jesu an dieser Stelle. Aber was ist der Inhalt der Botschaft, in der es um Psalm 78 geht? Es geht um etwas, das wir gehört und erfahren haben, heißt es dort. Traditionen, Überlieferungen, das, was weitererzählt wird, an guten Geschichten, auch an bösen Erfahrungen. Es ist etwas, was man vom Hörensagen kennt und was sich auch durch Erfahrungen bestätigt. Ich glaube, deswegen ist Bibellesen auch so spannend, weil wir dort Menschen und Situationen begegnen, die uns nicht fremd sind, die es auch heute gibt in unserem Leben. Nicht jede Situation sicherlich, aber wir werden auf Gestalten, Situationen stoßen, die etwas mit uns zu tun haben, wo wir sagen können, das habe ich auch erlebt. Das, was wir gehört und erfahren haben, was schon unsere Väter und Mütter uns erzählten, das wollen wir unseren Kindern nicht verschweigen. Das heißt, eine Tradition aus der Vergangenheit, die in der Gegenwart gehört wird, prägt die Zukunft. Was ist der Inhalt dieser Botschaft? Sind es alte Geschichten? Ist die Bibel ein altes Buch? Oder sind es alte Lebensgeschichten auch einer Gemeinde? Auch das gibt es ja, dass man sich an Situationen, Begegnungen erinnert, wo man denkt, ach, der hat dir damals das angetan und ich warne jetzt andere vor dem. Oder sind es Heldentaten, dass es auch in einer Gemeinde Helden gibt, die verehrt werden? Oder durch die Vorfahren, die du auch in einer Gemeindegeschichte hast, wirst du selbst groß gemacht, wenn es damals einen Helden gab? Ich glaube, darum geht es nicht an dieser Stelle. Psalm 78 hat eine ganz andere Absicht, wenn es darum geht, Tradition zu pflegen, alte Geschichten in die Gegenwart zu holen und auf die Zukunft vorzubereiten. Da heißt es, was wir gehört und erfahren und unsere Väter uns erzählt haben, wollen wir nicht verhehlen ihren Kindern und dem zukünftigen Geschlecht erzählen. Und da werden drei Dinge genannt. Es geht darum, die Ruhmestaten des Herrn, so heißt es in klassischen Übersetzungen, zu verkündigen. Also es geht nicht um unsere eigenen Heldentaten, unsere Ruhmesleistungen. Es geht um seine Macht und nicht unsere Macht. Es geht um seine Wunder und nicht das, was wir als Wunder ausgeben oder als unsere Wunder ansehen. Jede Generation, so heißt es, soll von den mächtigen Taten Gottes hören, von allen Wundern, die er vollbracht hat. Das heißt, die Geschichte Gottes mit uns Menschen hat eine Tradition, eine Vergangenheit, die aber in unsere Gegenwart und Zukunft hineinreicht, wo eine Geschichte zur Gegenwart und Zukunft wird. Und da stellt sich die Frage, was vermitteln wir, wenn es um den Glauben geht? Worüber reden wir in den Familien, in den Gemeindegruppen? In welcher Form tun wir das? Tun wir das als Ritual, wo wir sagen, jetzt müssen wir aber, weil das üblich ist, Bibel lesen oder eine Andacht halten? Ich glaube, dass Bibellesen wichtig ist. Denn das ist die Quelle, die Orientierungshilfe für uns. Gleichzeitig merke ich, dass meine Tochter mich genau beobachtet, was ich tue. Und das spricht viel lauter als das, was ich hier aus der Bibel vorlese. Und wenn sich das kombiniert, dann merkt sie, ist es echt oder nicht. Ich glaube, an dieser Stelle entscheidet sich sehr viel. Welchen Raum bekommt also biblische Botschaft im Leben und wie wirkt sich unser Vorbild auf andere aus? Als Baptisten, wir haben ja auch unsere Geschichte. Hier ist übrigens für unsere Gäste die älteste Baptistengemeinde Österreichs, die erste Freikirche hier im Land, auch mit einer Geschichte. Inzwischen geht es ins 143. Jahr. Baptisten sind eine Bibelbewegung von Anfang an. Auch diese Gemeinde hat ihre Geschichte mit der Bibelbewegung und der Bibelgesellschaft bis heute ganz eng verbunden. Und diese Gemeinde, Baptisten, sind eine Gemeindebewegung, wo wir aufeinander nicht verzichten können. Und eine Heiligungsbewegung, wo Gott an uns arbeitet und wir Gott an uns arbeiten lassen. Und eine Missionsbewegung. Deswegen hören wir nicht auf, die gute Nachricht von Jesus weiterzusagen. Darum geht es, die Ruhmestaten Gottes, seine Macht, seine Wunder weiterzusagen. Und in der Gegenwart zu leben. Wir pflegen also nicht eine Tradition in dem Sinne, dass wir Geschichte verehren. Aber man muss seine Geschichte kennen. Als wir am Freitagabend in Graz zusammensaßen mit der rumänischen Baptistengemeinde und sie so fragten, ja, wie ist das mit Wien? Wie ist das da mit der Gemeinde? Und wir sagten, ja, es gibt in Wien 11 Gemeinden inzwischen. Und ja, wie lange gibt es Baptisten in Österreich? Ja, 1869. Am 13. Dezember gab es Taufen. Am 20. Dezember wurde die Gemeinde gegründet damals. Haben sie gestaunt, dass man auch Geschichte kennt. Und gleichzeitig ist es eine Geschichte Gottes mit uns, mit unserem Leben, wo es um Ruhmestaten Gottes geht, seine Macht und seine Wunder. Und doch klingt mir dieser Satz noch nach. Sie müssen dafür sorgen, dass mein Kind zum Glauben kommt. Wenn ich den Psalm 78 lese, merke ich, dass Gott eine viel größere Perspektive hat, wenn es darum geht, seine Geschichte mit uns Menschen zu schreiben, bis in unsere Zeit hinein und darüber hinaus. Dort heißt es, jede Generation soll seine, also Gottes, Weisungen kennenlernen. Und da steht noch etwas. Alle Kinder, die noch geboren werden, das ist Zukunft an der Stelle. Auch diese sollen sie ihren Nachkommen einprägen. Gottes Geschichte endet nicht mit der letzten Seite dieser Bibel, als sie damals niedergeschrieben wurde. Das ist sicher Geschichte. Aber Gottes Geschichte reicht weit in die Gegenwart und die Zukunft hinein. Weil Gott möchte, dass allen Menschen geholfen werden, sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das hat Zukunft. Auch für dieses Land. Insofern die Frage, was haben uns unsere Eltern von Gott erzählt, wenn sie es denn getan haben? Und was erzählen Eltern heute ihren Kindern von Gott? Was geben wir weiter? Und was reicht auch in die Zukunft hinein, wenn es um Gott geht? Wir können natürlich nicht davon ausgehen, dass unsere Kinder genauso glauben wie wir. Das wäre unnatürlich. Glauben ist etwas zum selber Glauben. Und es kann auch passieren, dass Menschen, die von Kind auf wirklich gut informiert sind über die Geschichte Gottes und über sein Wort, irgendwann im Leben die Entscheidung treffen, das interessiert mich nicht mehr. Das ist nicht mehr mein Glaube. Ich lasse das zurück. Ich distanziere mich davon. Das kann auch vorkommen. Es gibt also keine Garantien an dieser Stelle. Aber diese Freiheit lässt Gott uns. Unsere Welt des 21. Jahrhunderts ist ja voller Kommunikation. Wir haben Facebook, haben dort Freunde, wie man so schön sagt, wobei Freundschaft ja ein Qualitätsmerkmal ist, was eigentlich nur wenigen gegenüber gilt. Freundeskreise, echte Freunde hat man nur wenige. Aber dort gibt es viele, weil man kommuniziert, neugierig ist. Was macht der, was treibt diejenige, was möchte ich von mir weitergeben, wie stelle ich mich da? Manches ist angenehm, manches sehr unangenehm. Oder es wird getwittert. Ganz viele Nachrichten, die ganz schnell weitergegeben werden. Bis hin, dass man dann auch falsche Freunde hat, wie der Herr Fallmann. Das sind die sogenannten neuen Medien. Auf der anderen Seite sind diese neuen Medien schon wieder eine Generation alt. Wenn man in die Geschichte des Internets schaut, 1991 ging es los, also vor über 20 Jahren, oder die Geschichte des PCs. So viel kommuniziert wird, so sprachlos sind wir oft in den Dingen, die Gott betreffen. Ich glaube, wir leiden unter einer zunehmenden Sprachlosigkeit, wenn es darum geht, Gottes Macht auszusprechen, zu bekennen und auch von Gottes Wundern zu reden. Vielleicht nehmen wir sie im Film unseres Lebens gar nicht wahr oder wenig wahr oder beschäftigen uns nur mit uns selbst. Vielleicht braucht es dann diese Werbeunterbrechung, wo Gott darum wirbt, hört her und verkündigt die großen Taten Gottes. Es geht aber nicht darum, irgendeine Tradition zu pflegen, weil es eine Tradition gibt. Die Überlieferung biblischer Botschaft und des christlichen Glaubens hat ein wesentliches Ziel. Das steht auch hier. Das Ziel ist, sie alle sollen auf Gott ihr Vertrauen setzen und seine Machttaten nicht vergessen. Was er befohlen hat, sollen sie tun. Wieder drei Dinge. Auf Gott ihr Vertrauen setzen, seine Machttaten nicht vergessen. Was er befohlen hat, sollen sie tun. Es geht also zunächst um Gottvertrauen. Es geht nicht um Bibel, um der Bibel willen. Wir verehren nicht die Bibel. Muslime verehren den Koran. Der ist ihnen sehr heilig. Ich habe großen Respekt davor, wenn ich mit dem Führer der Schiiten hier spreche. Christen verehren nicht die Bibel, sondern verehren den Gott, der durch die Bibel bezeugt wird, in Jesus Christus Mensch geworden ist und durch den Heiligen Geist uns leitet. Aber es geht in erster Linie um Gottvertrauen. Wer sich daran erinnern lässt und weitergibt, wie Gott an uns Menschen handelt und wie wir mit Gott leben, der weckt Gottvertrauen. Einmal bei sich selbst, weil er sich erinnert, ich habe Gott vertraut und dieses Vertrauen hat Gott nicht enttäuscht. Und gleichzeitig kann ich es weitergeben und sagen, da habe ich Gott vertraut, ich lade dich ein, ihm auch zu vertrauen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, diese Botschaft weiterzugeben. Es ist eine Win-Win-Geschichte. Ich selber lerne immer wieder Gott zu vertrauen und ich lade andere zum Vertrauen ein. Was kann es Besseres geben für alle Generationen und auch für jeden Stand, jeden Familienstand, ob du verheiratet bist, in einer Familie bist, mit Kindern, als Single lebst, geschieden bist? Was gibt es Besseres, als Gott zu vertrauen? Weil Gott sich in der Vergangenheit als vertrauenswürdig erwiesen hat, lohnt es sich, ihm in der Gegenwart zu vertrauen und auch auf Zukunft hinzuleben. Gottes Geschichte mit uns, seine Vertrauensgeschichte, die kein Ende hat. Und es geht um noch etwas, um Gottes Machttaten. Den Gefühlen der Ohnmacht und der Hilflosigkeit vergessen wir durchaus, dass es einen gibt, der die Macht hat. Weil wir versuchen, Dinge selbst zu regeln und selbst umzusetzen. Wir strengen uns noch mehr an und setzen noch mehr Macht ein. Und vergessen dabei, dass es um Gottes Machttaten geht. Der große Theologe Karl Barth, einer der größten Theologen des 20. Jahrhunderts, hat in der Nazizeit mal folgenden Satz gesagt. Er sagte drei Worte nur. Es wird regiert. Es wird regiert. Und er meinte nicht Adolf Hitler und alle, die Heil schrien, sondern er meinte den, der das Heil bringt, Gott den Herrn, Gottes Machttaten. Es wird regiert. In Situationen, in der wir uns selber vielleicht für allmächtig halten und uns an Gottes Stelle sitzen, da müssen wir uns erinnern lassen, dass sich vor Christus aller Knie beugen werden eines Tages. Auch meine Knie. Und noch etwas, es geht darum, das zu tun, was Gott befohlen hat. Also es geht um Gottes Wort, um die Bibel. Es geht um seine guten Gebote, die uns nicht einschränken, sondern wer die 10 Gebote aufrichtig liest und auch das Vorwort zu den 10 Geboten liest, merkt, diese Gebote stammen von einem, der Menschen in Freiheit setzt, der aus der Sklaverei aus Ägypten befreit. Das sind Gebote für ein Leben in der Freiheit, nicht in Anarchie. Wer aufmerksam ist, zu hören, was Gott befohlen hat, hört auch den Ruf zur Buße und Umkehr, auch wenn er schon längst Christ ist. Auch die Einladung zum Glauben, zum neuen Vertrauen. Auch den Ruf in die Nachfolge. Auch das Bekenntnis zu ihm in der Taufe. Wir taufen ja Menschen, das persönliche Bekenntnis ihres Glaubens, die es selbst entscheiden. Gab übrigens gestern einen interessanten Leserbrief von Franz Graf Stuhlhofer in der Presse dazu, wo er sich geäußert hat. Es geht darum, das zu tun, was Gott befohlen hat. Also auch das Leben mit Christus, die Nachfolge. Auch die Vergebung der Sünden zu erbitten und anzunehmen. Und den Neuanfang mit Gott. So viele Möglichkeiten stecken da drin. Denn Gottes Geschichte, die weitervermittelt und tradiert wird, kennt auch die Geschichte menschlicher Schuld. Das sind die letzten Verse, die wir eben gehört haben. Da geht es darum, da heißt es, sie sollen nicht so handeln wie ihre Vorfahren, die sich gegen Gott auflehnten und sich ihm widersetzten. Sie waren untreu und unbeständig. Jetzt könnten wir sagen, wie gut, dass es nur unsere Vorfahren betrifft. Für uns gilt ja die Unschuldsvermutung, wie das üblich ist. Oder wir machen ja alles viel besser. Die Fehler unserer Eltern, die machen wir nicht. Denn wir haben ja aus Geschichte gelernt, oder? Ich glaube, dass es nicht so einfach ist. Wenn wir diese Bibelverse hören und Gottes Wort zu uns spricht, betrifft es auch uns. Denn wir sind inzwischen auch Teil dieser Geschichte. Wir sind inzwischen auch Menschen, die eines Tages zu Vorfahren werden. Gottes Wort erinnert und mahnt uns, dass auch wir selbst eines Tages zu den Vorfahren gehören und Geschichte sein werden. Auch wir gehören, wenn wir ehrlich sind und Gottes Geist wirken lassen, zu denen, die sich immer wieder mal im Großen und im Kleinen gegen Gott auflehnen, sich ihm widersetzen, auch untreu werden, unbeständig sind in ihrem Leben mit Gott. Das gehört dazu. Denn interessant ist ja, dass die Vorfahren, von denen der Psalmist hier spricht, Menschen sind, die um die Gebote Gottes bestens Bescheid wussten. Die also geschichtlich viel näher dran waren an den 10 Geboten, wie wir heute im 21. Jahrhundert. Die wussten viel besser Bescheid. Die waren viel besser verankert in ihren täglichen Ritualen, in der Feier des Schabbat, in den jüdischen Festen. Die wussten genau Bescheid. Und doch haben sie anders gelebt. Immer wieder. Passiert uns vielleicht auch, dass wir über alles Bescheid wissen und doch Dinge tun, die Gott nicht gefallen. Was passiert hier? Sie sollten auf Gott ihr Vertrauen setzen, seine Machttaten nicht vergessen und tun, was Gott befohlen hat. Dennoch haben sie sich gegen Gott aufgelehnt, ihn also nicht Herr sein lassen. Entscheidungen ohne Gott gefällt, das geht ganz schnell. Sich selbst zu Herren oder Herrinnen ihres Lebens gemacht. Dennoch haben sie sich, wie es hier heißt, Gott widersetzt. Also auch ganz praktisch erlebt und gelebt, was Sünde ist. Genau gewusst, was Gottes Willen entspricht, das aber zugeschlagen. Lieber nicht hinsehen. Es könnte unbequem werden. Dennoch sind sie untreu geworden. Sie haben das treue Verhältnis zu Gott und zur Gemeinde Jesu verlassen. Sie haben genommen, ohne zu geben. Dennoch waren sie unbeständig. Das heißt, sie haben sich Gott und Menschen gegenüber opportunistisch verhalten, nach eigenem Vorteil gesucht, ohne Rücksicht auf andere. Aber damit ist Gottes Geschichte nicht zu Ende. Ich möchte das auch hören. Was wir gehört und erfahren haben, wollen wir nicht verschweigen. Gehört dazu auch die Geschichte der Schuld und des Versagens? Ja, sie gehört dazu, weil auch das zu unserem Leben als Menschen gehört. Das ist in der Geschichte der Bibel auch so. Wer aufmerksam Bibel liest, stößt immer wieder auf solche Situationen. Gehört auch eine Geschichte der Schuld zu uns? Ich kann auch sagen, nein. Sie gehört nicht zu uns, wenn diese Geschichte als ständige Anklage über Generationen missbraucht wird. Dann muss man Nein dazu sagen. Es geht also nicht darum, eine Tradition der Schuld und Anklage zu pflegen über Generationen, sondern darum, eine Lebensgeschichte zu wenden, weil Gott sie wendet. Es geht darum, im Leben auch als Christ umzukehren, weil Gott unser Leben vom Minus zum Plus wendet. Ich glaube, das ist eine ständige Herausforderung, wenn man als Christ lebt. Und noch etwas. Unser Glaube ist nicht abhängig von Schuld und Versagen anderer. Ich möchte also dazu einladen, wenn jemand sagt, ich kann nicht an Gott glauben, weil der das getan hat, weil es diese Ereignisse in der Geschichte gab. Es gab dramatische Dinge, wo auch Evangelium missbraucht wurde und in Gottes Namen Dinge geschehen sind, die unbeschreiblich sind. Aber macht euch nicht abhängig davon, wenn es um deinen Glauben geht. Unser Glaube ist nicht abhängig von Schuld und Versagen anderer. Unser Glaube ist abhängig von dem Gott, der unsere Lebensgeschichte prägt. Durch Umkehr, durch Verwandlung und Vergebung. Durch Neubeginn und Neuorientierung, durch eine Freiheit zum Leben unter Gottes Geboten. Darum, genau deswegen soll jede Generation von den mächtigen Taten Gottes hören, von allen Wundern, die er vollbracht hat. Und da möchte ich den Satz, der am Anfang der Predigt steht, jetzt am Ende noch wenden. Wir müssen dafür sorgen, dass die nächste Generation zum Glauben kommt. Wir müssen dafür sorgen, dass die nächste Generation zum Glauben kommt. Ja, indem wir nicht nachlassen, das Evangelium zu verkündigen und auch zu leben. Einschließlich der Schuld, die uns immer wieder auch begegnen, die wir tun, weil wir Vergebung brauchen. Wir müssen dafür sorgen, dass die nächste Generation zum Glauben kommt. Nein, muss ich auch sagen dazu. Weil Gott möchte, dass der Glaube an ihm ein persönliches Bekenntnis ist. das niemand von uns stellvertretend für einen anderen aussprechen kann. Glaube ist etwas zum Selberglauben. Wir müssen deswegen nicht dafür sorgen, dass die nächste Generation zum Glauben kommt, wenn dieser Glaube von uns abhängt. Aber wir müssen dafür sorgen, dass Menschen auf Christus hingewiesen werden, die wir nicht nachlassen, das Evangelium zu verkündigen und vorzuleben. Und dann bleibt das noch am Schluss, das soll der letzte Satz sein. Alle sollen auf Gott ihr Vertrauen setzen und seine Machttaten nicht vergessen. Die Machttaten der Vergangenheit, an die wir uns gerne erinnern können, an die Machttaten, mit denen wir in der Gegenwart rechnen, dass Gott Dinge verändert und wir uns verändern, und an die Machttaten, die Gott in Zukunft noch für uns bereithält, für die nächsten Generationen. Amen.